Sonnenaufgang auf Cestos 3. In einem weiten Innenhof, dem Zentrum des erst kürzlich auf dieser Welt errichteten Föderationsaußenpostens, stand Captain Daniel Okagawa und atmete die kühle Morgenluft ein. Noch war es nicht so schwül wie am späteren Tag. Die Temperatur war niedrig, aber angenehm, und um ihn herum herrschte eine Ruhe, die ihn an die Zeltausflüge mit seinem Vater erinnerte. Okagawa war seit Kindertagen ein Frühaufsteher und genoss die Morgen sowie die kurzen Momente der Stille, die sie boten, bevor der Trubel des Arbeitstages einsetzte. Er blickte zur Sonne, die gerade über die Berge, die die Kolonie im Osten begrenzten, kletterte, und lange Schatten über den Hof und das knappe Dutzend darin befindlicher Gebäude warf. Eine Gruppe aus Angehörigen der Sternflotte, zivilen Kolonisten, Ingenieuren und Hilfsarbeitern der Kolonie bewegte sich zwischen den Gebäuden und der die Siedlung wie ein Zaun umgebenden hohen Wand aus Thermozement. »Was ich immer schon sagen wollte, Kommodore, diese Wand finde ich ästhetisch höchst interessant«, sagte Okagawa zu seinem Begleiter, Kommodore Howard Travers, während sie gemeinsam aus dem Verwaltungsgebäude der Kolonie traten. »So etwas sieht man heutzutage kaum noch.« »Nennen Sie mich altmodisch«, sagte Travers lächelnd und legte die Hände auf seine Hüfte. »Aber sie erinnert mich an eine Burg oder an die Forts, die die amerikanische Armee einst baute, um die Siedler des 19. Jahrhunderts auf ihrem Weg nach Westen zu beschützen. Ich schätze, die Wand spricht das Kind in mir an.« Er lächelte, und Okagawa sah einen Hauch kindlichen Übermuts in den Augen des Kommodore. Travers war ein großer, schlanker Mann, der in seiner goldenen Uniform der Sternflotte fast zu ertrinken schien. Seine blonden Haare wogten ein wenig im Wind, der leicht über das Gelände strich, und sein Lächeln erinnerte Okagawa an die Grinsekatze aus Alice im Wunderland. »Um ehrlich zu sein«, sagte Travers, während sie weiter in den Hof hineintraten, »hatte ich nur wenig Mitspracherecht bei der Gestaltung der Kolonie. Als man mir sagte, dass ich ihr Vorsteher sein würde, traf ich mich mit den Designern, um die Blaupausen durchzugehen, und da hatten sie den Grundriss bereits fertig. Dadurch, dass wir Gebäude und Quartiere in die Wand integrierten, sind sie besser vor dem Wetter geschützt, insbesondere vor den Sandstürmen, mit denen wir hier rechnen müssen.« Okagawa nickte zustimmend. Vor einigen Tagen hatte er bereits einen der schwächeren Stürme miterlebt, der durch das Areal getobt war. »Ich würde lügen, wenn ich sagte, ich wolle lange genug bleiben, um einen der härteren Stürme zu sehen. Und ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich sie gerne gehen lasse«, erwiderte Travers und hielt inne, um einer sie passierenden Frau einen guten Morgen zu wünschen. Okagawa erkannte sie wieder. Sie gehörte zu den zivilen Arbeitern, die bei der Errichtung der Kolonie halfen. »Ohne ihre Leute hätten wir nie so viel in so kurzer Zeit erreicht, Daniel.« Wie so oft, wenn die Arbeit seiner Mannschaft gelobt wurde, lächelte Okagawa stolz und nickte bestätigend. »Nett, dass Sie das sagen, Sir. Es sind nicht gerade die regeltreuesten Personen, aber wenn Sie etwas gebaut, repariert oder auseinandergenommen oder ins Unermessliche vergrößert haben wollen, werden Sie kein besseres Team finden.« Und tatsächlich war die Abordnung technischer Spezialisten des Ingenieurkorps der Sternflotte, die aktuell seinem Schiff der USS Lovell überstellt waren, eine so bunte und unorthodoxe Mischung aus Offizieren, wie Okagawa es je erlebt hatte. Als er erstmals erfahren hatte, dass man ihm das Kommando des nahezu antiken Schiffes der Daedalus-Klasse und seiner Mannschaft aus Ingenieuren übertrug, hatte seine erste Reaktion darin bestanden, herauszufinden, ob man ihn für irgendeine unbewusste Tat bestrafte. Okagawa hatte angenommen, die Daedalus-Klasse sei schon Jahrzehnte zuvor außer Dienst gestellt worden, in der Mitte und gegen Ende des 22. Jahrhunderts, nach einer langen und stolzen Karriere als das Arbeitstier unter den Flottenschiffen. Doch zu seiner Überraschung waren sogar noch drei dieser Schiffe im Einsatz gewesen, alle dem Ingenieurkorps zugehörig. Travers lachte über Okagawas Bemerkung. »Da sagen Sie was, diese talentierte Bande von Tüftlern ist echt mal was anderes. Ich weiß, dass Sie andere Aufträge haben und wir hier nicht gerade auf Ihrem Weg liegen, aber wenn es Sie nicht stört, fordere ich Sie und Ihre Mannschaft erneut an, wenn wir Hilfe brauchen.« »Es wäre uns ein Vergnügen, Kommodore«, sagte Okagawa. Vor 16 Tagen waren die Lovell und ihre Mannschaft auf Cestus 3 eingetroffen. Der Befehl war von John Cooper gekommen, dem vorübergehenden Kommandanten der Sternenbasis 47, und entsprach einer Bitte des Kommodore. Das Cestus-Sternsystem lag knapp außerhalb der Grenzen der Taurus-Region und fiel normalerweise nicht in den Zuständigkeitsbereich von Vanguard und ihren Schiffen. Doch hatte die Kolonie Hilfe gebraucht, wie sie nur Spezialisten wie die der Lovell leisten konnten. »Selbst die Kolonien am Ende des Nirgendwo brauchen fließendes Wasser und funktionierende Toiletten«, sagte Travers. »Sicher hätten wir die Fehler auch selbst ausbessern und uns allein eingewöhnen können, doch es hätte Monate gedauert, das alles auszubügeln.« Okagawa lächelte. Die Mannschaft der Lovell hatte einige Probleme in der Infrastruktur des Außenpostens ermittelt und aus der Welt geschafft. Sie hatte sich um die Bewässerung des Landwirtschaftszentrums und die Wasserversorgung der mehr als 500 innerhalb der Anlage lebenden Personen gekümmert. Außerdem hatten sie mehrere Schwachstellen im Zentralcomputer der Kolonie gefunden, sowie einige in den ihre Verteidigung überwachenden Systemen. »Na«, sagte er, »wir wissen beide, dass uns die Sternflotte genau dieser Lage wegen hierher geschickt hat.« Cestus III befand sich nahe am klingonischen Raum, wodurch der Planet bei der Beobachtung klingonischer Flottenaktivität eine wichtige Rolle bekam. Die Klingonen achteten verstärkt auf die Taurus-Region, und ihr dorthin gehender Schiffsverkehr musste aus dieser Richtung kommen. Hier einen Beobachtungsposten zu errichten, machte es der Sternflotte möglich, früh auf eine wachsende und die Föderationsinteressen in der Region bedrohende Aktivität der Klingonen hinzuweisen. Die Lage des Planeten sowie dessen offenkundiger Wert für Spionage und Verteidigungszwecke machten ihn zu einem verlockenden Ziel. Die Sternflotte hatte dies bereits erkannt und in die Reiserouten ihrer Schiffe in diesem Sektor eine Art Patrouillendienst eingearbeitet. Okagawa fand das beruhigend, insbesondere für den undenkbaren Fall, dass die Klingonen oder ein anderer bisher unbekannter Gegner plötzlich vorstellig wurden. Beim Geräusch sich nähernder Schritte drehte Okagawa sich um. Ensign Jeffrey Anderson, ein Mitglied seiner Mannschaft, kam auf ihn zu. Aus Erfahrung wusste der Captain, dass der jüngere Mann ein ziemlicher Morgenmuffel war, und seine rot umrandeten Augen unterstrichen diese Tatsache noch.
»Morgen, Kommodore«, sagte Anderson zu Travers, dann wandte er sich Okagawa zu. »Captain, Commander Al-Khaled bat mich, Ihnen mitzuteilen, dass unsere Ausrüstung wieder auf die Lovell gebeamt wurde. Auch unsere Außenteams sind zum Großteil wieder an Bord. Der Commander und Lieutenant Tulane befinden sich zwar noch im Computerzentrum, wo sie ein paar hartnäckige Macken beseitigen, doch sagt er, wir könnten planmäßig aufbrechen.«
»Danke, Ensign.« Okagawa nickte und wandte sich Travers zu. »Wenn überhaupt jemand feststellen kann, warum ihr Computer schlecht gelaunt ist, dann Tulane.« Die junge Vulkanierin war eine erfahrene Computerexpertin und in nahezu jedem Typ von Hard- und Software bewandert, den die Föderation aktuell verwendete. Bei Mahmoud Al-Khaled, dem ersten Offizier der Lovell und Anführer des SCI-Kontingents des Schiffes, handelte es sich ebenso um einen erfahrenen Spezialisten. Als Meister auf diversen technischen Gebieten hatte er sich bereits mehrfach als wertvoll erwiesen.
»Sagen Sie, Anderson«, fügte Okagawa mit einem Stirnrunzeln hinzu, »warum haben Sie mich nicht einfach über meinen Kommunikator kontaktiert?«
Das Gesicht des Ensign nahm einen peinlichen Rotton an.
»Nun, Sir, dazu gibt es eine Geschichte.«
Mit der linken Hand griff er hinter sich, holte seinen Kommunikator hervor und hielt ihn hoch, besser gesagt, was von ihm übrig war.
»Ich hatte heute früh ein kleines Problem.«
»Was zum Teufel ist passiert?« fragte Travers erstaunt und blickte mit weit geöffneten Augen zu dem verbogenen und zerbeulten Etwas, das einst die Hülle eines Standardkommunikators der Sternflotte gewesen war. Dessen goldener Gitterdeckel war in der Mitte eingedrückt und auch die Seiten des eigentlichen Gerätes waren nach innen gebogen, als hätte jemand es in einen Schraubstock gezwängt.
»Ich bin passiert, Kommodore«, antwortete Anderson und hob die leere Rechte. »Ich habe mich noch immer nicht ganz an die Reflexe dieses, dieses Dings gewöhnt. Es ist klasse, wenn man ein Loch in eine Wand schlagen will, um ein neues Kabel zu verlegen, aber verlangen Sie nicht von mir, damit Eier zu halten oder Ihre Hand zu schütteln. Zumindest noch nicht.«
»Ensign Anderson erlitt während unseres Aufenthalts auf Gamma Tauri 4 schwerwiegende Verletzungen«, erklärte Okagawa. »Sein Arm ist eine bionische Prothese.« Auf den ersten Blick wirkte der synthetische Ersatz wie ein echter Arm. Erst bei genauer Betrachtung sah man, dass er künstlich war.
»Wow«,
sagte Travers und nickte anerkennend.
»Gamma Tauri 4. Ich hatte fast vergessen, dass Ihr Schiff darin verwickelt war.«
»Würde ich auch gerne«, versetzte Okagawa.
Der Vorfall war noch frisch in seinem Gedächtnis, und dort würde er auch bis auf Weiteres bleiben, befürchtete er. Der Captain atmete tief ein und versuchte, die verstörende Erinnerung an jene tragische Mission abzuschütteln.
»Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Sir?« fragte Anderson. Falls nicht, würde ich mich nämlich nach einem Ersatz für meinen Kommunikator umsehen und für ein paar andere Dinge, die ich letzte Nacht ein wenig zu fest gedrückt habe.
Okagawa sehnte sich nach einem Weg, seine düstere Stimmung aufzuheitern, und konnte es sich nicht verkneifen, den jüngeren Mann ein wenig aufzuziehen.
»Haben Sie lange gefeiert, Ensign?«
Anderson schüttelte den Kopf.
»Ein langer Tag ging in eine lange Nacht über, Sir. Kann ich heute eigentlich als Teil von gestern ansehen, oder explodieren Uhren, wenn man so viele Stunden in sie hineinzwängt?«
»Zögern Sie nicht, Ihre Koje aufzusuchen, sobald Mr. Al-Khaled sagt, dass Sie fertig sind«, sagte Okagawa statt einer Antwort. »Der Weg nach Vanguard ist lang, und wie ich vermute, werden ihn einige dazu nutzen, Schlaf nachzuholen.«
Seit 2 Wochen arbeitete die Mannschaft beinahe rund um die Uhr, und Okagawa wusste, dass sich die Anstrengung allmählich bemerkbar machte. Er hatte Al-Khaleds Bitte bereits nachgegeben, allen Ausgang zu gewähren, sobald die Lovell-Sternenbasis 47 erreichte.
»Zutiefst erschöpft zur Kenntnis genommen, Captain«, sagte Anderson, deutete einen gespielt militärischen Gruß an und wandte sich zum Gehen.
Okagawa blickte zurück zu Travers und bot ihm seine Hand.
»Kommodore, vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Längst nicht alle unsere Kunden verfügen über Ihre Manieren.«
Travers lachte, ergriff die Hand und schüttelte sie.
»Wenn Sie wollen, denke ich mir noch ein paar Sachen aus, die Ihre Leute reparieren könnten. Vielleicht halte ich Sie sogar so lange genug beschäftigt, um das samstägliche Essen mitzuerleben.«
Okagawa klopfte sich auf den Bauch.
»Noch ein paar Mahlzeiten, wie Sie sie uns in den letzten Wochen bereitet haben, und ich muss meine ganze Mannschaft auf Diät setzen.«